Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie zu dieser zweiten Einheit an diesem Vormittag begrüßen zu dürfen, in der wir uns mit den Grundfragen der Terrorismusbekämpfung beschäftigen möchten. Gleichzeitig möchte ich auch den Referenten herzlich willkommen heißen und Ihnen Herrn Professor Schmidt kurz vorstellen. Herr Professor Schmidt studierte Philosophie, Geschichte, Politik und Erziehungswissenschaften in Bochum, Köln und Bonn. Er promovierte 1977 in Philosophie in Bonn. 1988 erfolgte die Habilitation an der Fernuniversität Hagen mit einer Arbeit zu den sozialphilosophischen Grundlagen von Krieg und Frieden. 1989 erfolgte die Ernennung zum Dozenten an der Fernuniversität Hagen und 1994 die Ernennung zum Professor der Philosophie. Seit 1996 bis heute ist er Direktor des Instituts für Frieden und Demokratie der Fernuniversität Hagen und außerdem Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Instituts hier, schon seit vielen Jahren und seit seiner Emeritierung. Wann war die letztes Jahr? ist der Leiter des Projektbereiches Terrorismus und Terrorismusbekämpfung hier am Institut. Herr Professor Schmidt ist dem Institut also schon seit langem und in vielfältiger Weise verbunden und danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind und hier zu diesem Thema zu uns sprechen. Dankeschön.
Ja, schönen Dank, Frau Otto, für diese freundliche Einführung. Man ist ja selber überrascht, wie alt man doch schon ist, wenn man hört, was man alles gemacht hat, bis man an den Tag gelangt ist, an dem wir uns hier zusammengefunden haben. Und ich versuchen werde, Ihnen einige Probleme der Terrorismusbekämpfung nahezubringen, wobei ich vielleicht beginnen sollte. Ich habe versucht, so eine Art kurze Gliederung an die Tafel zu werfen, dass ich Ihnen kurz erkläre, in welcher Art und Weise ich mit dem Thema umgehen möchte. Denn natürlich kann man unter dem der allgemeinen Themenstellung Grundfragen oder Grundprobleme der Terrorismusbekämpfung sozusagen sehr, sehr viel verkaufen, wobei es dann eben so sehr letztendlich davon abhängt, aus welcher Fakultät das Gelieferte stammt. Und das ist bei mir letztendlich die philosophische Fakultät, allerdings disziplinübergreifend, wie Sie gleich merken werden. Eine Bedeutung für den Umgang, vor allen Dingen einen letztendlich legitimen Umgang mit der Terrorismusproblematik, stellt natürlich die Definitionsproblematik dar. Es gibt Sammlungen von Terrorismusdefinitionen, die weit über 100 hinausreichen, im wissenschaftlichen Bereich wohlgemerkt, unangesehen dessen, was man noch alles im Alltagsjargon als Terrorismus bezeichnet. Da werden wir eine Überlegung drauf richten müssen. Dann der dritte Punkt, da ich die Gesamtanlage sehr an dem Ereignis 9/11, 11. September ausgerichtet habe, weil ich denke, das ist der Horizont, vor dem wir automatisch zunächst einmal die Terrorismusproblematik behandeln, wie ungerechtfertigt auch immer das sein mag. Denn was die Weltpolitik angeht, muss man sagen, ist dieser relativ enge Fokus, den die westliche Welt nach dem Vorbild der US-Amerikaner auf den Terrorismus richtet, sehr, sehr geprägt durch 9/11, durch eine bestimmte Form des transnationalen Terrorismus, der international sozusagen nur Prozentpunkte, also vielleicht 15 oder 20% umfasst, während der normale internationale Terrorismus sezessionistisch, nationalistisch oder politisch ausgerichtet ist. Haben wir sozusagen hier, fast kann man sagen, kontingenterweise mit einem sich selbst sehr stark religiös auslegenden Terrorismus zu tun, aber von der Struktur her, das werden Sie sehen, ist das nur ein Problem unter anderem. Dann habe ich einen kleinen Abschnitt, wo ich mit Ihnen gemeinsam kurz nachdenken werde über die Bedeutung von Medien bei der Behandlung und Bearbeitung unseres Themas. Sie werden hoffentlich merken, weswegen ich das für zentral halte und es bedauere, dass man in aller Regel bei der ethischen Aufarbeitung des Terrorismus den Medien etwas größeres Gewicht zumisst, denn sie sind sowohl für das, was wir wissen, was wir wahrnehmen als Terrorismus, als auch, wie wir es beurteilen, von entscheidender Bedeutung in westlich-liberal-demokratischen Staaten. Dann habe ich sozusagen, wenn Sie wollen, zwei abschließende Punkte, wo es näher an die Essenz des Gesamtseminars herangeht. Krieg als Mittel der Terrorismusbekämpfung. In der ersten Fragestellung soll sich auseinandersetzen mit einigen politischen, rechtlichen, auch wissenschaftlichen Einwänden. Möglicherweise ist es einfach unangemessen, mit Krieg auf Terrorismus zu antworten. Das werden wir uns fragen müssen. Und ein etwas spezialisierender Punkt ist der Abschlusssatz: Wie verträgt sich die Auffassung, dass Krieg das angemessene, das Mittel der Wahl zur Terrorismusbekämpfung sein könnte oder sein sollte, mit gewissen ethischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die hier im Hause sozusagen sehr gepflegt werden und an denen das Haus und so wie sozusagen selbst beteiligt ist? Was bedeutet das für unsere Auffassung von Terrorismus und einem adäquaten Umgang mit demselben? Das ist der Überblick. Ich hoffe, Sie haben meine Schrift einigermaßen lesen können, können das zumindest als Anhaltspunkt benutzen, um zu wissen, wo wir gerade stehen. Und ich beginne dann noch kurz mit der Themenexplikation. Frau Althoff hat das eben schon gesagt, hier im Hause gibt es ein Forschungsprojekt zur Ethik des Terrorismus und des Antiterrorismus. Und man hätte den Vortrag natürlich so anlegen können, dass man sagt, was sind denn die Gesichtspunkte, die bis jetzt in diesem emergierenden, muss man sagen, Projekt herausgekommen sind, die beachtet werden wollen, wenn man ethisch adäquat mit der Problematik des Terrorismus und der Bearbeitung desselben umgehen will. Da ist sicher von Bedeutung, das können Sie sich denken, unterschiedliche Entwicklungen innerhalb des zeitgenössischen Terrorismus zu kennen. Oder was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, Terrorismus als ein globales Phänomen tatsächlich zu interpretieren und auf die Unterschiede seiner Erscheinungsweise hinzuweisen. Und so gibt es eine ganze Reihe von in die sozialwissenschaftliche, in die zeitgeschichtliche, in die politikwissenschaftliche Literatur reichende Fragestellungen und Debatten, die man kennen sollte und die letzten Endes sozusagen dann das Thema einer ethisch adäquaten Behandlung von Terrorismus und Antiterrorismus konturieren. Aber das wäre für den Kreis hier wahrscheinlich ein etwas sehr akademischer Angang gewesen und deswegen habe ich mich entschlossen, ausgehend von 9/11 oder einer Erfahrung sozusagen, die wir alle auf die eine oder andere Weise gemacht haben und über die wir alle irgendwie mal nachgedacht haben, zu versuchen, Grundfragen der Terrorismusbehandlung zu erarbeiten. Damit wäre ich jetzt sozusagen beim zweiten Punkt. Ich möchte mit einem Zitat starten, das vielleicht einige von Ihnen kennen, vielleicht einige aber auch noch nicht. Und das ist ein Interviewausschnitt eines amerikanischen Radiosenders aus dem Jahr 1996, was der US-Journalist Leslie Stahl mit der damaligen Außenministerin Madeleine Albright geführt hat. Und es geht da um die ungeheure Anzahl ziviler Opfer im Irak, also zur Zeit des Boykotts, nicht des Krieges. Im Mai 1996 fragt Leslie Stahl, Madeleine Albright, ist es kurz, deswegen zitiere ich erstmal Englisch, damit Sie wissen, wo es sich genau drum handelt. Also Leslie Stahl sagt, speaking of US sanctions against Iraq, we have heard that 500,000 children have died. I mean, there's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? Replied Albright, I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. Übersetzung lautet, Leslie Stahl sagt, Madame Albright, wir haben gehört, dass im Irak bis jetzt aufgrund des Boykotts eine 500,000 Kinder gestorben sind. Das heißt, das sind mehr Kinder, als in Hiroshima umgekommen sind. Glauben Sie, dass das den Preis wert ist? Eine Antwort von Albright. Ich denke, das ist eine sehr, sehr harte Wahl, die wir hier treffen müssen. Aber der Preis, ja, wir denken, es rechtfertigt den Preis. Wenn Sie jetzt sozusagen eine Basisdefinition von Terrorismus nehmen, und ich bin sozusagen nicht geneigt, Ihnen jetzt hier nur so ein Bouquet von Definitionen vorzuschlagen, sondern das sollten wir in der Diskussion vielleicht dann vertiefen. Aber wenn Sie eine Basisdefinition von Terrorismus nehmen, dass man sozusagen destruktive Gewalt auf Unschuldige anwendet, um politische Zwecke zu erreichen, sondern haben sich hier nach gerade um einen klassischen Fall terroristischer Praxis zu tun. Es werden nennenswerte Anteile der irakischen Zivilbevölkerung zum Opfer gewählt, auf die wird Gewalt ausgeübt, nicht um ihnen zu schaden, sozusagen, das ist sozusagen eine, wenn Sie wollen, ein Ziel, was keine Bedeutung hat für die Verteidigung dieser Strategie, in dem Sinne von Vorarbeit, sondern um politische Ziele zu erreichen. Sei es, dass das Regime einlenkt, das irakische Regime, und sagt, noch mehr Opfer können wir uns einfach nicht leisten, sei es, dass die Opfer sich entschließen, gegen ihr eigenes Regime zu revoltieren. Das sind sozusagen die beiden Hauptzwecke. Bestrafung, sowas würde ich in dem Moment wirklich nicht unterstellen wollen, weil letzten Endes das eine Strategie war, die formell zumindest von der Weltgemeinschaft getragen wurde. Das muss man sich ja klar machen. Das waren ja Aktionen, die unter UN-Mandat gelaufen sind. Und was man wirklich sagen muss, ist es nicht so, das ist nur einfach meine These, die ich hier entwickle, dass tatsächlich hier die UN einen terroristischen Akt legitimiert hat, von einer Größenordnung, die uns wirklich in Abgründe schauen lässt und uns vorbereitet, was dann einige Jahre später unter dem Stichwort 9/11 passieren sollte. Wenn ich sozusagen das als einen terroristischen Akt zu interpretieren vorschlage, dann tue ich das deswegen, weil ich der Meinung bin, was Terrorismus ist, sollte man nicht darüber bestimmen, was Terroristen sozusagen erklären, was sie im Einzelnen sagen oder was möglicherweise als Mainstream-Meinung darüber gilt, was Terrorismus ist, sondern man sollte sagen, was ist terroristisches Handeln und was ist dann, wenn man dieses Handeln systematisiert, was wäre eine terroristische Strategie? Und das habe ich Ihnen zunächst mal in der Kurzdefinition Anwendung destruktiver Gewalt gegen Unschuldige zu politischen Zwecken nahebringen wollen. Diese Definition lässt sich sozusagen erweitern, lässt sich vertiefen. Man kann sagen, der Zweck, der mit terroristischem Handeln beabsichtigt ist, ist wesentlich immer ein zweifacher. Es geht sozusagen um das erste Objekt dieses terroristischen Handelns, in dem Fall eben die Zivilbevölkerung des Irak. Aber entscheidend ist der zweite Zweck, der damit verbunden ist, nämlich sozusagen die Erzielung, ich sage es mal im weiteren Sinne, politischer Konsequenzen. Die müssen keineswegs jetzt so gestaltet sein, dass eine Regierung jetzt irgendetwas macht, was irgendwelche Terroristen wollen. Es reicht häufig nur, dass ihre Anhänger oder potenzielle Anhängergruppe überzeugt ist durch dieses Handeln, sagen, dass sie eine Mächtigkeit, dass sie eine Bedeutung haben, die weiteren Kampf lohnt. Das wäre schon ein politisches Ziel im Sinne dieser allgemeinen Definition. Man hat das versucht, durch unterschiedliche Kalküle zu verwissenschaftlichen. Ich bin da gerne bereit, der Diskussion näher einzugehen, aber würde vorschlagen, dass wir es zunächst auf dieser allgemeinen Ebene belassen, damit wir dann Differenzierungen beitragen, wenn sie uns nötig erscheinen. Ich blende jetzt sozusagen auf dem Moment 9/11, da muss ich glaube ich nicht viel sagen. Sie haben das irgendwie, ist das noch in unserem kollektiven Gedächtnis, die Bilder, die wir alle gesehen haben, möglicherweise auch die verzweifelten Versuche der Journalisten damit klar zu werden, das zu interpretieren, was da auf ihrem Schirm erscheint. Und die Möglichkeiten, sozusagen, die sich für sie offensichtlich verbesserten, nachdem man Experten herangezogen wurden, die ihre Meinungen abgaben, die sich teilweise stritten. Das Ganze gibt es als Transkription. Wir haben also die, etwa im deutschen Bereich, die Berichterstattung von 9 Uhr morgens, glaube ich, als das Beginn, bis so und so viel haben wir alles aufgezeichnet, transkribiert, ausgewertet. Ab welchem Moment erst einmal der Verdacht kommt, dass es ein terroristischer Akt ist, wann mehr oder weniger klar ist, wer wohl dahinter stehen dürfte und dann auch, wann möglicherweise klar, welche Reaktionen erwünscht oder möglich sein könnten, sodass dann, als der deutsche Bundeskanzler sich zu Wort meldete, er schon ein reiches Medienangebot hatte, aufgrund dessen er dann seine Meinungen, sowohl was er gesehen hatte, als was er vorschlug, artikulieren konnte. Das Problem oder die Bedeutung eben der Medien an der Stelle. Das 9/11 unter meine vorgeschlagene Terrorismusdefinition fällt, da muss ich, glaube ich, das muss ich Ihnen nicht weiter erläutern, obgleich 9/11 sich sozusagen sehr anspruchsvoll und sehr schlicht interpretieren lässt. Wenn Sie sehen, sozusagen offensichtlich ist dagegen Unschuldige, also in einem, glaube ich, Alterssinne zumindest, brauchen wir das nicht zu diskutieren, dass sich um unschuldige Menschen hielt, obgleich es da auch CIA-Agenturen im Gebäude gegeben hat oder so etwas. Also Differenzierung mag man auch da eintragen, aber das Entscheidende ist, dass Gewalt angewandt wurde gegen Unschuldige zur Erzielung politischer Effekte. Und es mag in dem breiten Sinne, wie ich Ihnen das vorgeschlagen habe, zu verstehen, unter politischen Effekten zum Beispiel ein Aufrütteln einfach der Weltgemeinschaft sein. Guckt doch bitte auf das, was sich unter dem World Trade Center verbirgt, also eine ganz bestimmte, ich abgekürzt gesagt, Form des internationalen Handels oder der Globalisierung und was von dem Pentagon sozusagen militärisch abgestützt und durchgesetzt wird, als die spezifische US-Form von Globalisierung oder dass man grundsätzlich auf den Zusammenhang von Handel und Militär verweisen wollte. Wie auch immer, sozusagen die Botschaft auf dieser allgemeinen Ebene, die kann man differenzieren, aber die Sprache der Gebäude ist sozusagen letzten Endes eindeutig. Und Sie können eben auch, ich glaube, bis heute ist ja fast nicht beweisbar, wer tatsächlich, ob, nein, ich sage das mal so, wer definitiv alle, in Klammern, hinter diesem Attentat stecken mag. Wir kennen die einzelnen Beteiligten, wir kennen deren soziale Verordnung. Aber man kann zum Beispiel sehr, sehr schwer nur bestimmte Abhängigkeiten innerhalb des Al-Qaida-Systems als verantwortlich für die konkrete Ausführung der Tat nachweisen. Ist auch von keiner großen Bedeutung in meiner Hinsicht nach. Wichtig ist für mich eben nur, dass wir mit demselben begrifflichen Instrumentar 9-11 interpretieren können und sollten, wenn wir über Terrorismus sprechen, wie die Wahl eines nichtkriegerischen Mittels, nämlich des Boykotts im Irak. Beides sozusagen lässt sich letzten Endes mit den Mitteln einer bestimmten Theorie, die ich unter 6 etwas näher noch ansprechen möchte, nämlich der Just War Doktrin, interpretieren und dann entsprechend auch beurteilen. Gut. Die Reaktion, käme ich jetzt allmählich zu dem dritten Punkt, die Reaktion auf 9-11, ich habe das eben schon kurz angedeutet, die offizielle Reaktion war relativ schnell klar. Also, dass das hinauslaufen würde, wahrscheinlich auf eine kriegerische oder sagen wir eine militärische Reaktion, war zumindest, was die USA betrifft, relativ früh abzusehen. Das war nicht allgemein so. Wir haben durchaus statistische Befragungen weltweit, wo sich nachsagen lässt, sozusagen, dass die Mehrheit fast aller Länder, der Bevölkerung fast aller Länder, für eine Bestrafung, Verfolgung, Bestrafung dieses Verbrechens als eines Mega-Verbrechens votierten, mit rechtsförmig polizeilichen Mitteln und gegebenenfalls, und das wäre kaum unter der Schwelle gegangen, Einstreuung geheimdienstlicher und militärischer Mittel. Aber es hat sich sehr schnell durchgesetzt, dass sich das kaum machen ließe. Schon der nächste Tag, an dem die berühmte UN-Resolution 1968 dann verabschiedet wurde, hat klargestellt, trotz der inneren Widersprüchlichkeit dieser Resolution, dass die Weichen auf Krieg gestellt werden. Was gab es an Alternativen? Also ich habe gerade angedeutet, dass in entsprechenden Polls Mehrheiten von Bevölkerung für to stand trial, also bringt die Leute vor Gericht, votiert haben. Und ich möchte jetzt den Blick vielleicht auf etwas anspruchsvollere Antworten lenken, indem ich Ihnen kurz 3 friedenswissenschaftliche Vorschläge für die Situation vorschläge, vielleicht auch in Erinnerung rufe, die der Tatsache Rechnung trugen, dass wir mit 9-11 tatsächlich in eine neue Ära, kann man sagen, substaatlichen Terrorismus eingetreten sind. Sowohl was die, lassen Sie mich sagen, Logistik des eigentlichen Vorgangs betrifft, als auch was die Großsymbolik angeht. Von dem deutschen Philosophen Habermas stammt die Charakterisierung, die ich für sehr bedenkenswert halte, 9-11 als das erste welthistorische Ereignis. Wir haben zum Beispiel 1955 das Erdbeben von Lissabon, hat Europa erschüttert, das war insofern ein europäisches Ereignis. Vielleicht das erste, ich weiß es nicht. Was auch medial entsprechend kommuniziert wurde. Aber hier der Möglichkeit sozusagen global ja, einem Terrorakt beizuwohnen, das gehört ja mit zur medialen Pointe dieses Geschehens, das hat tatsächlich global, wie gesagt, dem Ereignis seinen einzigartigen welthistorischen Glamour verliehen, auf den man sozusagen jetzt unbedingt dann auch reagieren musste. Ich denke, die von mir jetzt kurz zu referierenden Autoren haben versucht, grundsätzlich auf diese Herausforderung zu reagieren. Und da möchte ich einmal erinnern an den früheren Chef des Hamburger Instituts für Friedenspolitik und Sicherheitsforschung, Dieter S. Lutz, der gleichzeitig Chef der Deutschen Stiftung Friedensforschung gewesen ist und der versucht hat, das Ereignis 9/11 zu interpretieren als eine Herausforderung der Armen an die reiche Welt, wobei die arme Welt Ansprüche geltend machen kann an die reiche Welt und die reiche Welt Hoffnungen setzen muss, in der armen Welt geschützt zu werden vor ihrer eigenen Verletzlichkeit. Verletzlichkeit sozusagen als das Großkriterium, wie soll man sagen, entwickelter, industrieller, liberaler Demokratie, eine strukturelle Verletzlichkeit, die sich immer mehr steigert und gegen die man möglicherweise, siehe 9/11, wenig Chancen hat, sich alleine ohne den Konsens sozusagen mit den armen Ländern, die gleichzeitig als die Hauptadressaten dieses Attentats gewürdigt werden, umgehen zu können. Dahinter steckt ein klassischer Gedanke, den Sie vielleicht in anderen Zusammenhang gehört haben, das Konzept der sogenannten Sicherheitspartnerschaft, was am Hamburger Institut unter Egon Bahr und anderen in den 80er Jahren erobert wurde und das den einen trivialen Grundsatz ausformuliert hat: Sicherheit ist nicht mehr gegen den anderen, sondern nur noch mit dem anderen möglich. Und das hat Lutz sozusagen jetzt entwickelt auf die Ebene des Verhältnisses der armen und der reichen Länder, was damals zwischen Ost und West Konzept gedacht war, mit dem Konzept der vertrauensbildenden Maßnahmen und so weiter kombiniert wurde und dann ja auch zu einer, unerwartet erfreulichen Abschluss durch den Systemzusammenbruch 1990 gefunden. Das war sozusagen ein Versuch, grundsätzlich auf prinzipieller Basis zu zeigen, in welchen Größenordnungen man denken muss, um solchen Ereignissen wie 9/11 gerecht zu werden und nicht auf vordergründige Aktionen sozusagen allein oder auch nur vornehmlich zielen zu wollen. Der zweite Beitrag wäre von dem langjährigen Direktor der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, der Hessischen Stiftung in Frankfurt, Ernst Otto Schempiel, auch katholischerseits sicher gut bekannt aus seinen einschlägigen Arbeiten seit den 60er Jahren. Schempiel hat den Fokus darauf gesetzt, dass er sagt, worauf zielt letzten Endes 9/11? Und er sagt, es ist eine Gruppe, die wir weltweit abgekürzt als die Globalisierungsverlierer nennen können. Er hat also, wie Galtung, den ich in der dritten vorstellen würde, sozusagen den religiösen Faktor sozusagen relativ heruntergespielt, der sich tatsächlich von der Symbolik der getroffenen Gebäude auch nicht rechnet. Es ist kein Sakralgebäude angegriffen worden und wir haben auch keine Vermutungen dafür, dass das vierte Flugzeug für so etwas vorgesehen war. Also kein Clash of Civilization, sondern, wenn Sie wollen, Kritik der westlichen Zivilisation. Und da sagte Schempiel, was wir tun müssen, ist sozusagen, um das Biotop, auf dem solche Sorten von Terrorismus sich Resonanz erhoffen, auszutrocknen. Und das geht bei uns nur, wenn wir eine bessere, durchdachtere und in sich abgestimmtere Außenwirtschaftsentwicklungspolitik als Sicherheitspolitik betreiben. Das ist, wenn Sie wollen, kein ganz neuer Gedanke. Friedenspolitik hat sich sehr häufig als Entwicklungspolitik dargestellt. Aber jetzt sozusagen unter den extremen sicherheitspolitischen Herausforderungen hat Schempiel eine Differenzierung und vor allen Dingen eine radikale Durchführung einer in sich stimmigen Außenwirtschafts-, also die sozialen Verhältnisse sozusagen zugunsten der armen Länder, zulasten der reichen Länder ausgleichenden Politik verlangt. Nochmal einmal differenziert wurde das Schempielsche Programm durch den Beitrag, der an sich am differenziertesten versucht hat, sowohl die staatliche wie die zivilgesellschaftliche Perspektive einzubinden, um zu sagen, wie gehen wir mit 9/11 um. Der Akzent, den man gegenüber Schempiel setzen könnte, ist, dass Galtung verlangt, und da kommt ihm zugute, dass er die ganze Vorgeschichte von 9/11 besser kennt wohl als alle anderen Autoren, dass er verlangt, 9/11 als einen Zug auf dem Schachbrett der Auseinandersetzung zwischen staatlichem und substaatlichen Kräften, zwischen Staatsterrorismus und substaatlichem Terrorismus, zu würdigen und verlangt, dass man diesen Diskurs des Terrorismus nicht ewig weiterspielt, der Terrorist ist immer der andere, sondern sagt, es handelt sich letzten Endes um einen Diskurs der Vergeltung hier und aus dem kommen wir sozusagen nur raus, wenn beide Seiten erkennen, dass das ein letzten Endes nihilistisches Unterfangen ist, wo Selbstkritik sozusagen der erste Schritt ist, in Verhältnisse zu geraten, auf denen sozusagen das, was rational als Grundlage terroristischen Tuns zu verhandeln wäre, bearbeitet und geändert werden könnte. Also auch in eine, es geht in eine andere, in die Richtung Entwicklungspolitik, gleichzeitig aber auch wie bei Gentil Bearbeitung der zentralen Konfliktherde seit Jahrzehnten, vor allen Dingen Israel-Palästina, was für die arabische und muslimische Welt, wie Sie wissen, sozusagen ein ganz heikles und immer wieder gewalttreibendes Moment ist, und auf eine alternative Behandlung des Irak, der eine Perspektive der entwickelten Reintegrierung des Irak in die internationale Gemeinschaft gegen strikte Kontrolle der Waffensysteme, der irakischen Waffensysteme. Also sehr konkret, bei Galton kommt natürlich, und das unterscheidet ihn von den ersten beiden Autoren dann doch, der Theoretiker der Zivilgesellschaft hinzu, der sagt, letzten Endes können Staaten ebenso wie Terrorgruppen wohl nur durch zivilgesellschaftliche Gruppierungen dazu getrieben werden. Und die Vorstellung ist dann so ähnlich wie die deutsche Friedensbewegung, also was wir in Deutschland ja erlebt haben, auch als eine bis dato unbekannte Möglichkeit für zivilgesellschaftliche Kräfte, wichtige Themen der Politik, der internationalen Politik sozusagen, nicht nur zu besetzen, sondern zu beeinflussen, das auf Weltebene, auf globale Ebene zu übertragen, und so eine Art Nord-Süd-Friedensbewegung, die globalisierungskritische Kräfte genauso wie muslimische Kräfte, die den Autoritismus ihrer Regime bekämpfen, integrieren könnte, was teilweise ja auch passiert ist, allerdings nur teilweise. Das sind jetzt drei, wie soll ich mal sagen, sehr grundsätzliche Versuche, wie man Terrorismus bekämpfen sollte, wie von der Friedenswissenschaft beschrieben, und die, das denke ich, bis heute ihre Aktualität nicht verloren haben, ohne dass sie auf nennenswerte Folgen im realpolitischen Setting gehabt hätten. Über die Galton-Darstellung möchte ich deswegen zu der Darstellung der Medien übergehen, der Problematik, denn das Verhalten, die Aufnahme solcher Vorschläge, wie der gerade genannten, hängt natürlich sehr stark auch von der Verarbeitung im Mediensystem ab. Das Problem mit den Medien 9/11 kann man sich insofern über Galton ganz gut nähern, deswegen, weil Galton, wie ich das eben kurz angedeutet habe, eben sehr vertraut war mit dem, was wir heute durch eine ganze Reihe Veröffentlichungen auch wissen, nämlich die ganze Vorgeschichte von 9/11. Und die ganze Vorgeschichte von 9/11 umfasst ein Spektrum von Handlungen, sagen wir mal, seit Beginn der 90er Jahre, wo sich, man kann sagen, eben substaatliche islamische Kräfte mit den Vereinigten Staaten, mit Abteilungen derselben, vor allen Dingen von CIA und FBI, auseinandergesetzt haben, sodass man, anders als die Staatsführer 2001 den Eindruck vermittelten, davon ausgehen konnte, dass jederzeit von beiden Seiten mit großen Attacken der anderen Seite gerechnet wurde. Der amerikanische Präsident ließ im Jahre 2001 jeden Morgen berichten, was zu erwarten wäre von terroristischer Seite. Und es kann keine Rede sein davon, sozusagen, dass irgendwie ein unerwarteter Angriff jetzt auf eine unvorbereitete und unschuldige Zivilisation erfolgt, sondern man erwartete wechselseitig entsprechende Schritte. Und dass das so ausfallen würde, das hat natürlich wahrscheinlich keiner voraussehen können, dass 9/11 der nächste Schritt sein würde. Worauf ich hinaus will, ist, dass Galton dieses, okay, und es war ja nicht nur Galton, es war eine ganze Reihe Leute, die etwas wussten, dieses Wissen partout in den ersten Tagen, als es gestritten wurde, um die neue Strategie nicht anbringen konnte. Ich weiß es deswegen, weil eine ganz kurze Anekdote, ich bin da sofort auch mit fertig. Ich in Wien war und wir mehrere gemeinsame Veranstaltungen hatten, die aber sich großenteils deswegen nicht realisieren ließen, weil Galton ständig von den Medien gefragt war, aber er durfte nicht sagen, was er wollte. Er durfte sozusagen am Freitag in der ARD in einer Nachmittagssendung, ich weiß nicht genau, welche das war, durfte er erst einmal sagen, wie 9/11 adäquat interpretiert werden sollte. Weil die Befürchtung immer war, der will das entschuldigen. Also es gab sozusagen keine Möglichkeit zu sagen, überlegt doch mal, sozusagen, die Vorgänge hinterstehen sind ganz andere, als wir es jetzt gesehen haben. Ihr müsst sozusagen das, was ihr gesehen habt, sagen, müsst ihr einfach auf dem Hintergrund dessen, was vorher alles gelaufen ist, interpretieren. Und da können Sie natürlich, wenn Sie als Philosoph sich mit Medien beschäftigen, sofort eine Konsequenz für die Medienproblematik raus entwickeln. Sie wissen alles oder fast alles, was wir wissen, wissen wir aus den Medien. Das ist einfach so. Wenn die Medien nicht gut sind, dann ist es schlecht für uns. Und zu sagen, deswegen sollte es eines unserer Hauptziele sein, Medien zu verbessern, damit wir die Wahrnehmung und gleichzeitig die Beurteilung dessen, was wir sehen, schärfen, adäquater machen können und so weiter. Ich will jetzt sozusagen auf das Medienkapitel nicht weiter hinaus, will Ihnen nur zwei Konsequenzen anzeigen, was eine spezifische Gestaltung des Mediensystems für Konsequenzen haben kann. Wenn Sie Medien haben, wie das etwa das Fernsehen als Leitmedium, was dazu tendiert, Vergangenheit abzuschneiden, ebenso wie Analyse. Das bleibt sozusagen an sich die Zentralfähigkeit von Printmedien und vielleicht zum Teil von Radio, auditiven Medien. Aber das Fernsehen sozusagen als Leitmedium ist strukturell zunächst einmal wenig geeignet, analytische und, Informationen zu liefern, die nicht übers Auge laufen. Das heißt, der Wahrheitssinn Auge wird in einem Maße verselbstständigt, dass man meint sozusagen, man hat ja sozusagen den Beleg für das, was man sozusagen behauptet und was man jetzt empfiehlt, ohne zu merken, dass in fast allen Fällen das Auge sozusagen um tatsächlich, oder das Medium, vom Medium formuliert, das Medium TV zur Bestätigung der Wahrheit dessen, was es zeigt, auf Gesprochenes oder auf Geschriebenes verweisen muss. Wenn der Herr Schleyer entführt war, dann wusste man nur, um welches Datum sozusagen es sich handelt, wo er, wenn er die Zeitung, Tageszeitung in die Hand nahm und sagte, das ist der Tag. Sonst ist sozusagen dem Anschein zum Trotz eine solche Szene, ein gefangener Manager von irgendwelchen Terroristen, sozusagen, das können sie nicht beweisen, einfach durchs Bild. Das Bild muss sozusagen seinerseits gehärtet werden durch die anderen Sinne und anderen Medien, die wir haben. Aber das ist in solchen Zeiten sozusagen eine Lehre, die man umsonst predigt. Fernsehen hat sich gerade in diesen Tagen offensichtlich massiv als Leitmedium behauptet. Und das hatte jetzt für den etwas präziseren Zusammenhang, mit dem wir zu tun haben, folgende Konsequenzen. Im Kosovo haben wir in Deutschland folgendes Problem gehabt, wenn Sie die Vorgänge in Kosovo analysiert haben, dass durch die Vorherrschaft des Mediums Fernsehen, Struktur der Berichterstattung, durch die Platzierung der Medien, ein Eindruck erweckt wurde, dass in Kosovo ein Zwei-Parteien-Krieg vor sich geht, nämlich NATO gegen Serbien, obgleich es in Wirklichkeit eine Dreierstruktur gewesen ist, die mehr oder weniger aus politischen Gründen sozusagen zu einer Zweierstruktur vereinfacht wurde. Und gleichzeitig kam das problematische Moment noch da hinzu, das haben vor allem die französischen Kollegen nachgewiesen, dass durch diesen Dualismus, sagen wir mal, auch die moralische Ausweisung der Protagonisten eindeutig verlief. Sozusagen die Guten, die Menschenrechtsverteidiger, waren die NATO, ganz gleich, was da an kleinen Sachen passiert sein mag, und die Bösen, die zu Bestrafenden und letzten Endes sozusagen wieder als Bestrafte zu Integrierenden, waren die Serben. Das ist sozusagen letzten Endes einem Medienkonstruktion gewesen, was auch immer an einzelnen in diese Richtung sozusagen weiterhin aufrechterhalten werden mag. Es geht jetzt nicht um total Exkulpation der Akteure, sondern es geht um eine ganz bestimmte Zuspitzung, Konstruktion des Konfliktes, den wir uns als Zuschauer im Moment dieser Konstruktion nicht entziehen können. Das geht einfach nicht. Das können wir möglicherweise hinterher, wenn wir uns zurückbeugen und sagen, was haben wir gesehen, aufgrund welcher Informationen haben wir wie entschieden, aber Sie können das nicht im Moment dessen, was passiert. Das zeigt also dann doch eine Bedeutung von Medien. Ich hoffe, Ihnen das durch diesen paradigmatischen Gedankengang klar gemacht zu haben, dass durch das, was in Kosovo passierte, man sich jetzt auch vorstellen kann, wie vereinfachend konstruktiv die Darstellung nach 9/11 ausfallen konnte. Auf der einen Seite eine unschuldige Zivilisation, die mit den bösartigen Mitteln, das konnten Sie am Fernsehen ja sehen, sozusagen angegriffen wurde, mit derselben moralisch-dichotomischen Konnotierung, hier nur die Guten und dann nur die Bösen. Was mit der eigentlichen Geschichte des Konflikts, wie ich ihn angedeutet habe, sehr wenig zu tun hat. Okay, das führte natürlich dazu, dass die Position Krieg als Mittel der Terroristenbekämpfung, eine Option, die sicher ausgearbeitet in den nicht nur Schubladen, sondern auch in den Gremien der Hauptbetroffenen vorlag, dass die sich mehr oder weniger widerstandslos durchsetzen ließ und bis heute ja die Realität der Terrorismusbekämpfung geprägt hat. Die Entscheidung sozusagen, dass die adäquate Form der Terrorismusbekämpfung, also dieser Form des transnationalen Terrorismus, über den wir heute reden, das hat sich sozusagen in den ersten Tagen nach 9/11 entschieden und bis heute sozusagen nicht ernsthaft die Frage stellen lassen. Obwohl. Und jetzt wäre ich bei den beiden Abschlusskapiteln meines Beitrags, man von Anfang an Fragen stellen musste gegen diese Auffassung. Da ist zunächst mal vielleicht, stelle ich mir vor, die wissenschaftliche Problematik. Ist 9-11 ein Kriegsakt? Können wir den überhaupt als Kriegsakt interpretieren? Sie wissen ja vielleicht, dass 8 Jahre vorher sozusagen schon ein Angriff auf die Twin Towers erfolgt ist. Und den hatte man zum Zeitpunkt, als das erfolgt, sozusagen auf klassische Art und Weise gelöst, nämlich rechtsförmig mit polizeilichen Mitteln und teilweise unter Einbindung von Militär und Geheimdiensten. Alle für das Attentat Verantwortlichen saßen zu dem Zeitpunkt im Gefängnis. Es hat sozusagen nach klassischem Muster verlaufen und zeigte, dass zumindest grundsätzlich eine Alternative möglich denkbar gewesen war und damals eben als die richtige erachtet wurde. Sie können dann weiter fragen als Kriegstheoretiker, wir haben bei 9-11 einfach entscheidende Züge, die normalerweise einen Akt als Kriegsakt identifizieren lassen, liegen nicht vor. Es bekennt sich kein Staat dazu. Es bekannte sich auch keine Gruppe direkt dazu. Es gab weder politisches, militärisches Personal noch militärisches Gerät an der Stelle. Man muss weiter sagen, der Akt 9-11 ist mehr oder weniger solitär geblieben, zumindest auf der Ebene, auf der er politisch behandelt wurde, während wir Kriegsakte immer als Prozedieren wechselseitiger Gewalthandlung interpretieren müssen, sonst sehen wir nicht, dass da eine Kriegshandlung vorliegt, sonst sehen wir immer nur einzelne Gewaltakte. Das Interesse von Terroristen ist auch charakteristisch ein anderes als das von Soldaten oder vom Militär. Sie wollen letzten Endes auf Veränderungen der psychischen Verfassung der Adressaten ihres Tuns hinaus. Ja, die sollen sozusagen, wenn sie politisch agieren, sozusagen, sollen sie das von einer neuen, einer anderen psychischen Basis machen. Zwar gilt das sowohl für die Leute, die sie als Unterstützer gewinnen wollen, als auch für die Leute, die sie als Terrorisierte in Angst setzen wollen, dass die ihre Regierung möglicherweise zu Handlungen drängen, die im Sinne der Terroristen sind. Also wie sie auch immer den terroristischen Vorgang im Einzelnen beschreiben, und da terroristische Vorgänge sehr unterschiedlich ausfallen, muss man sagen, wie auch immer der genau strukturiert ist, wir haben kein typisch militärisches Vorgehen, das wir damit identifizieren können. Es geht auch nicht um Territorialgewinne, sondern es geht um die Abarbeitung der unterschiedlichen Kalküls, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Ja, bitte.
Was ist denn dann das Ziel der Soldaten? Also ich meine, das Ziel der Terroristen, eine psychische Veränderung der Adressaten ist, was ist dann das typische soldatische Ziel?
Ich sag mal, das einfachste Ziel ist Territorialverteidigung oder irgendwelche territoriale Gewinne zu machen. Also das würde für meinen Vergleich hier würde das reichen. Militär kann man zu vielem einsetzen, aber das ist ja klassischerweise, war das ja sozusagen doch die Daseinsberechtigung eben der Bundeswehr, dass man sagt, sozusagen, die dient der Territorialverteidigung. Und sagen die Definition, was Bundeswehr noch alles jetzt so leisten können, das verfolgt uns praktisch seit etwas mehr als 2 Jahrzehnten. Und das geht aber alles nicht in die Richtung, die Terroristen anstreben. Gut, dann lassen Sie mich noch mit einem letzten rechtlichen Argument kontern. Es ist schon in der genannten Resolution 1368 die Frage, ob damit letzten Endes die Kriegskarte als das entscheidende Mittel gerechtfertigt werden konnte. In der Resolution finden Sie, also schon vom 12. September, finden Sie schon die klaren Aussagen und die werden in der Resolution 1273 dann nur noch verstärkt, dass alle Staaten aufgefordert werden, in der Bekämpfung dieses Terrorismus zusammenzuarbeiten, um die Täter ausfindig zu machen, zu ergreifen und vor Gericht zu stellen. Und es wird gleichzeitig noch gesagt, grundsätzlich darüber hinaus wird die Staatengemeinschaft aufgefordert zur Zusammenarbeit, zur Verhinderung des Terrorismus als Terrorismus insgesamt mit den rechtlichen Mitteln der UN. Und spätestens in dem Moment, wo man sagen kann, wo man sagen kann, Krieg als Selbstverteidigung gegen den Terrorismus wird dann fragwürdig, wenn der Sicherheitsrat grundsätzlich die Verantwortung übernehmen könnte, nach Artikel 51 der UN-Charta, dann wird es natürlich dringendst erklärungsbedürftig, weswegen darf dann ein Staat, in dem Fall eben die USA, von sich sagen, wir führen aber obgleich der Sicherheitsrat in der Lage wäre, der UN-Charta entsprechend sich zu verhalten, wir führen das durch, was wir uns vorgenommen haben und das ist dann doch letzten Endes eine Frage der Macht gewesen. Ich denke, da haben die Stellung, die seinerzeit einzigartige Stellung der USA und spezielle US-Interessen sich dann durchsetzen können gegen das, was die UN-Charta eigentlich erfordert hätte. Es lässt sich zu der Rechtsproblematik eben noch sehr, sehr viel sagen, zumal auch die Völkerrechtler da durchaus unterschiedlich akzentuiert gearbeitet haben. Aber ich denke, was ich angesprochen habe, eröffnet zumindest sozusagen die Rechtsperspektive als eine echte Alternative, gibt dem, glaube ich, doch wirklich neues zusätzliches Gewicht. Und nur da kommt es mir hier bei dieser Darstellung drauf an. Ich würde dann übergehen vielleicht zu dem letzten Punkt. Es ist ja nun einfach der Terrorismus als kriegerischer Angriff definiert worden. Und ich erinnere mich, ich bin also in Wien ohne Fernsehen gewesen, 4 Tage lang, wie hilfreich das war, die Fragen zu formulieren, die erst später, wenn überhaupt, beantwortet wurden. Aber wenn ich in der Eisdiele gegenstand, lief dann immer schon die Sendung und dann stand dann War on America, War on America. Und das heißt, War on America, die einzige Schlussfolgerung, die sich naheliegt, ist dann War on Terrorism als die Antwort, die naheliegende, auf der Ebene naheliegende Antwort. Und da muss man eben sagen, dass es im Rahmen der Ethik, die nicht nur hier im Hause, sondern man kann auch, glaube ich, sagen, nach 1990, also auf das Problem der humanitären Intervention und des Terrorismus mit weitem Abstand mehrheitlich angewandt wird, nämlich im Rahmen der Ethik des Gerechten, der Lehre vom gerechten Krieg, dass es da Entwicklungen gibt, die eine zumindest einschränkungslose Entscheidung für Krieg in solchen Fällen als äußerst gewagt erscheinen lassen. Ja, ich möchte das so formulieren, dass die Entwicklung innerhalb der Just War-Theorie an sich das Mittel des Antiterrorkrieges mehr oder weniger delegitimiert oder zumindest zu delegitimieren geneigt ist. Ich will das andeutungsweise zum Abschluss meines Vortrags Ihnen nahebringen. Die bekannteste Verteidigung des War on, des Antiterrorkrieges ist ein Dokument von amerikanischen, sehr bekannten Wissenschaftlern, Intellektuellen und Herausgebern wichtiger Zeitschriften, das unter dem Titel What We Are Fighting For auch in Deutschland sozusagen Aufsehen erregt hat. Die Amerikaner haben es unter anderem als Letter from America auch an deutsche Wissenschaftlerkreise, vor allen Dingen unter der Führung der IPPNW, also der Internationalen Ärzte gegen den Krieg, geschickt, haben sich eine Antwort erhofft, die ihre Rechtfertigung des Krieges mit Mitteln der Theorie des gerechten Krieges Rechnung oder Anerkennung zollen würde. Woher sahen sich furchtbar enttäuscht, weil diese Wissenschaftler das Ganze doch mehr als eine Rationalisierung einer Kriegsneigung oder einer vorherigen Kriegsentscheidung aufgefasst haben, sodass dieser, wie soll ich sagen, die Auseinandersetzung an sich zu wenig geführt hat. Aber wenn Sie ex post sich nochmal die Position der amerikanischen Kollegen angucken, und da waren mit die bekanntesten Just-War-Theoretiker am Start, die unterschrieben hatten, bis hin zu Michael Walls, sozusagen der moderne Vertreter der Just-War-Theorie, aber auch Jane Bethke L. Stein und James Turner Johnson als die, soll man sagen, großen amerikanischen Theoretiker und Historiker der Just-War-Theorie, dass man das ernst nehmen musste. Und ich habe das Dokument dabei, kann auch gerne mit Ihnen da im Detail, wenn Sie es heute sehen, dann muss sowohl die Selektivität bei der Auswahl der Kriterien, die die Autoren gewählt haben, als auch die mangelnde Überprüfbarkeit, wie weit diese Kriterien überhaupt zutreffen, muss Sie wirklich überraschen. Und wenn Sie dieses Dokument genau studieren, werden Sie merken, es wird in der Tat so etwas wie der gerechte Grund für einen Krieg, es wird die gerechte Absicht, es wird die legitime Autorität begründet, also die US-Regierung als legitime Kriegsautorität, und es wird behauptet, auch die Mittel der Kriegsführung sozusagen genügen diesen Standards. Wenn Sie sozusagen, da das Dokument geschrieben wurde, als der Afghanistan-Krieg schon 3 Monate tobte und wir etwa die Untersuchung von Mark Harold genau wussten, wie viele Zivilisten, wie viel also in dem Sinne wieder Unschuldige, zu Tode gekommen waren. Im Januar waren das etwa schon mehr, einige mehr als in den Zwillingstürmen zu Tode gekommen sind. Und wenn Sie gleichzeitig das Kaliber der militärischen Waffen, die man zum Teil einfach als Maler in se, als Evils in itself bezeichnen musste, die eingesetzt wurden und, dann hat das doch etwas sehr moralisch Zweifelhaftes, was die amerikanischen Kollegen gemacht haben. Aber ohne mich da jetzt weiter darauf einzulassen, durch dieses Dokument werden 2 Probleme der Just-War-Theorie klassischen Zuschnittes einfach deutlich. Einerseits die Staatsfixiertheit der Kriterien. Man kann sagen, Sie kennen die grobe Unterscheidung sicher, Jus ad bella, also die Kriterien, die zur Eintritt in einen Krieg berechtigen, die zweite Abteilung, das Jus in bello betreffen, die Kriterien, die sagen, wie führe ich den Krieg, damit er gerechtfertigt bleibt. Und jetzt als dritte Sparte, die immer wichtiger wird, erfreulicherweise das Jus post bellum, das heißt sozusagen, wie muss der Ausgang des Krieges sozusagen verarbeitet werden, damit es nicht wieder zu der Frage kommt, ob wir berechtigt sind, in einen neuen Krieg einzutreten. Wenn Sie sozusagen sehen, dass die Anzahl der Kriterien, die man überschauen muss, und das Kriegsverhindernde der ganzen Theorie ist ja immer gewesen, dass alle Kriterien erfüllt sein müssen, um einen Krieg Eintritt, Führung sozusagen als gerecht erscheinen lassen. Und in dem Moment, wo nur ein Kriterium entscheidend verletzt ist, sozusagen haben Sie keine Berechtigung mehr, den Krieg weiterzuführen. Das ist ja sozusagen das kriegsverhindernde Moment dabei. Und das ist wichtig, ein prinzipielles Problem darin, dass die Anzahl der Kriterien und die Bereitschaft, diesen Kriterien zu entsprechen, in aller Regel nur von ganz wenigen Menschen sozusagen überschaut werden kann, dem man irgendwie zu glauben hat. Und wenn es dann nicht eine funktionierende Öffentlichkeit gibt, die das sozusagen jeden Tag abprüft, also im Krieg, vor dem Krieg, während des Krieges, nach dem Krieg abprüft, dann ist das häufig sozusagen eine Nutzbarmachung der Theorie, die mit demokratischen Verhältnissen kaum zu vereinbaren ist. Das Zweite ist, und das ist mir deutlich geworden, als ich jetzt das Resümee nach einem Jahrzehnt 9/11 des Hamburger Historikers Norbert Greiner, Bernd Greiner gelesen habe, der also als Historiker, der, glaube ich, Amerika feindlicher Neigungen völlig unverdächtig ist, als er das Fazit gezogen hat von zwei Legislaturperioden Bush, was die Veränderung nicht nur der innenpolitischen und außenpolitischen Landschaft, sondern auch der Art und Weise, wie die USA mit Mitteln, die nun wirklich Maler in C sind, auch unter Obama, ihre damalige Entscheidung, als einen gerechten Krieg zu führen, verteidigen, dann muss man doch einfach sagen, wie wenig konnten diese Kollegen vorhersehen, was man aus ihrer Zustimmung zu dem Krieg letzten Endes machen würde oder gemacht hat. Man muss hier sagen, das sage ich jetzt nur sehr grob, dass sowohl Entwicklungen innerhalb der Theorie, ich habe das angedeutet, die Berufung auf die Theorie zur Kriegsrechtfertigung immer problematischer werden. Ich will das nur vielleicht sagen, was Gerhard Westermöller sehr darauf gedrängt hat, die Zeitadäquanz der Nutzung der Theorie dadurch zu belegen, dass man sagt, die Nutzung dieser Theorie muss letzten Endes sozusagen garantieren können, dass Krieg, wenn er oder Gewalteinsatz, wenn er denn absolut unabdingbar scheint, sozusagen letzten Endes nur dem Progress dessen dient, was das eigentliche Ziel der Theorie ist, nämlich der Rechtsverbesserung, der Verbesserung der globalen Rechtsverhältnisse. Wenn das nicht so ist, dann ist die Theorie sozusagen falsch interpretiert. Es gibt eine zweite Tendenz, die mit der gerade genannten sicher sehr zusammenhängt. Das ist das immer stärker Machen des dritten Sets von Kriterium Jus post bellum. Insofern tatsächlich gesagt wird, wenn ich einen Krieg führe, muss ich nicht nur sagen, wann bin ich berechtigt dazu, wie werde ich ihn führen, sondern ich muss auch wissen, was mache ich mit dem Krieg, und zwar in einem Sinne, dass der Krieg nicht mehr die Voraussetzung eines neuen Krieges darstellt. Also es müssen im Sinne des Präventionsgedankens kann man sagen, müssen Verbesserungen her, die sich rechtlich ausweisen lassen und die dann erst sozusagen vom Ende her auch einen Krieg als gerechten Krieg oder als gerechtfertigten Krieg, Sie können heute an sich nicht mehr vom gerechten Krieg sprechen, sondern vom gerechtfertigten Krieg. Ein weiteres Argument, was mir immer sehr am Herzen gelegen hat, ist, dass man über die Interpretation der legitimen Autorität nach meiner Auffassung verhindern muss, dass Regierungen nicht Kriege führen und für Kriege als legitime Autorität angesehen werden, deren Bedingungen sie selbst zum guten Teil geschaffen haben. Das heißt, jeder große Staat will gerne als der Menschenrechtsfreund einmarschieren irgendwo, nur wenn er die Situation, die dazu geführt hat, zu einem guten Teil mit zu verantworten hat. Da muss man zweifeln, ob hier nicht der Bock zum Gärtner gemacht wird. Und das gilt, das zu interpretieren, überlasse ich jetzt Ihrer zeitgenössischen Ingenuität. Da gibt es leider Beispiele genug. Eine letzte Bemerkung, also so eine extreme Entwicklung vielleicht, die ich aber sehr bedenkenswert finde, ist die, dass man, bestimmte Gründe hat, den Terrorismus, den Terrorismus substaatlicher Gruppen, zumindest unter extremen Bedingungen, in aller Regel Notstände, die genauer definiert werden müssen, zu rechtfertigen, wird der Terrorismus starker Gruppen, im Wesentlichen also von Staaten, als fast unrechtfertigungsfähig gilt. Das Argument ist ganz einfach, diese Staaten haben Optionen. Staaten sind in aller Regel nicht dazu gezwungen, in Extremsituationen zum Mittel der Tötung, der Vernichtung, der Schädigung Unschuldiger zu greifen, was in Extremfällen bei nichtstaatlichen Gruppen der Fall sein könnte. Mit dieser vielleicht etwas kryptischen Formel lasse ich sozusagen meine Ausführungen hier beenden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Sie sind jetzt vollkommen frei, das anzugreifen bzw. stark zu machen, was ich nur angedeutet oder gar nicht angesprochen habe.